Die Olympischen Sommerspiele von Paris sind ja letzte Woche zu Ende gegangen und wir haben uns gedacht, wenn die Sommerspiele zu Ende gehen, müssen wir uns jetzt wieder auf den Winter konzentrieren und da müssen wir natürlich einen Olympiasieger einladen zu uns zu Gast. Und darum vielen Dank, Strolzi, dass du heute bei uns bist und erzähl mal, wie geht's da, was tust und bist du voll bereit für den Winter?
Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark.
Das grüne Herz.
Ja, danke ihr zwei, dass ich da heute bei euch sein darf. Freut mich sehr. Mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Bin zurzeit daheim, habe sehr, sehr viel Kondi trainiert. Habe jetzt auch gerade ja, die letzte Phase, bevor es wieder auf Schnee geht. Ist eine sehr intensive Konditionsphase gerade mit sehr viel intensiver Einheit. Aber ja, ich bin bisher sehr zufrieden mit dem Sommer, habe gut trainieren können und freue mich schon wieder, wenn es auf Schnee geht.
Was verstehst du unter intensiven Einheiten?
Ja, unter intensiver Einheit im Ausdauerbereich jetzt natürlich Intervalltrainings, also relativ kurze Einheiten dafür, aber mit ja, immer hoher Pulsbereich, mit sehr viel Leistung in kurzer Zeit, wo man jetzt aktuell vor allem auf die V2 Max, also auf die maximale Sauerstoffaufnahme Wert legen, plus auch wirklich ja, so auf die wettkampfspezifische Zeit, dass man da einfach auf die Minute, wie es im Slalom meistens ist, die maximale Leistung erhebt. Und im Kraftbereich sind es zurzeit IK-Trainings, also sehr, sehr viel Last mit wenig Wiederholungen. Ja. Genau, die Kombination ist aktuell bei mir.
Ich habe die Einheiten geliebt, weil die sind schnell vorbei.
Aber wir wissen alle, ja, die Einheiten stimmt, sind ja richtig zart und es geht Richtung Winter. Und ich muss sagen, um die Jahreszeit habe ich mich nachher schon richtig immer gefreut oder freue mich jetzt auch jetzt, auch nicht nur die letzten Jahre, dass es jetzt schon losgeht mit dem Skifahren. Ihr fliegt ja auch Chile. Hast jetzt davor bei uns in Europa oder bei euch Slalomfahrer, es fährt ja auch in die Skihalle. Hast du da noch was gemacht vorher oder geht es gleich um mich übersee und da ersten Tag auf Schnee?
Na, also bei mir wird es gleich direkt auf Chile gehen, auf Schnee. Wir werden in El Colorado trainieren, wie die letzten zwei Jahre auch schon. Und ja, für einen Großteil von unserer Trainingsgruppe geht es direkt vom Konditionstraining nach Chile denn. Ein Teil der Mannschaft, der Blackie und Fabio, sind schon ein bisschen früher in Chile. Und der Blackie ist auch schon in der Skihalle gesehen, dass er einfach ja, nach der Verletzung sein Knie wieder ein bisschen testen kann. Aber ja, für einen Großteil der Mannschaft geht es eigentlich direkt auf chilenischen Schnee.
El Colorado ist ja gleich neben uns. Wir fliegen La Bava und Valle Nevada, das sind ja alles circa so zwischen 10 und 20 Kilometer weit entfernt, die Skigebiete. Kommst du mit uns zu uns um wieder speedeln oder nur Slalom-Ski im Fokus?
Also ich habe Super-Ski auch eingepackt und natürlich auch Riesental auf Ski, aber der Fokus wird sicher ganz klar auf dem Slalom liegen. Kann schon sehen, dass ich einmal für eine Trainingseinheit vorbeischaue. Das hat ja letztes Jahr auch schon sehr gut gepasst, weil ich mit euch in Valle Nevada trainieren haben dürfen. Schon ein cooles Training gesehen. Aber ja, mal schauen, was der Kreis ja alles so vorhat. Ich verlasse mich da bei der Planung von der Schneetrainings sehr stark auf ihn und auf den Momo, auf meine zwei ja, Schneetrainer oder unter anderem zwei von unserer Schneetrainer. Die haben die Planung immer sehr gut im Griff und passiert dann natürlich auch in Abstimmung mit mir, aber ich denke, dass vielleicht schon wieder ein Speedtraining mit der Dame im Programm steht.
Sicher, freuen wir uns schon wieder.
Ja, perfekt.
Die Conny hat es am Anfang angesprochen, die Olympischen Spiele sind vorbei und wir haben einen Olympiasieger zu Gast. Darf ich mal kurz aufzählen, was du da die letzten Spiele einmal abgeräumt hast, du bist Olympiasieger in der Kombination Olympiasieger mit der Mannschaft und dann noch Silber im Slalom. Und das Ganze ist ja dann doch ein bisschen überraschend gekommen. Vielleicht für die nicht so, aber für uns dann doch ein bisschen so beim Zuschauen. Du hast in jungen Jahren alle Disziplinen forciert und bist Europacup-Gesamtsieger gewesen 2017-18. Was die Disziplinenwertungen, was Dritter im Slalom, Dritter im Riesendorlauf, Kombinationszweiter, also eigentlich sehr, sehr vielversprechend. Und trotzdem ist es irgendwann so weit gekommen, dass du 2021 leider nicht mehr im Kader warst. Magst du uns ein bisschen was über die Zeit erzählen, wie das, warum du aus dem Kader rausgefallen bist und wie der Weg zurück dann für dich war und ob du selber immer daran geglaubt hast, ganz oben stehen zu können?
Ja, also die Zeit, in der ich nicht im Kader gesehen bin, die ist sehr hart gesehen natürlich, ist aber auch sehr lehrreich gesehen und der Grund, wieso ich nicht mehr im Team gewesen bin, ist ganz einfach gesagt der, dass ich zu wenig Leistung gezeigt habe. Ich habe, wie du gerade gesagt hast, im Europacup damals eine sehr gute Saison gehabt, habe da diese Gesamtwertung gewinnen können und habe dann eigentlich perfekte Voraussetzungen gehabt, dass ich mich in der folgenden Saison im Weltcup schön langsam etabliere. Also eigentlich ist der Riesentorlauf immer meine stärkste Disziplin gewesen. Habe dann da auch das ein oder andere gute Rennen gehabt, haben da ein paar Punkte gemacht und war knapp an der Top 30 dran, speziell im Riesentorlauf. Haben dann aber den Sprung nach vorne eigentlich nicht geschafft und irgendwann hat dann der Verband einfach diese Konsequenz gezogen, dass er gesagt hat, okay, Strolzi, es reicht jetzt nicht mehr für die Mannschaft. Da hat es dann einfach geheißen, dass ich mich selber vorbereiten muss, dass ich das auch selber finanzieren muss. In der Zeit habe ich natürlich auch sehr viel überlegt, ob das überhaupt noch einen Sinn macht, ob ich meine Ziele überhaupt erreichen kann und ob sich der ganze Aufwand noch lohnt und rentiert. Man investiert ja doch sehr, sehr viel in das Ganze, das muss ich euch zwar nicht erzählen. Das zu dem und danach ist es dann natürlich sehr, sehr schnell gegangen und die Erfolge in Peking, die erwartet? Also erwartet habe ich mir es natürlich auch nicht, weil ich darum gekämpft habe, dass ich überhaupt noch irgendwie eine Daseinsberechtigung habe in dem ganzen Sport. Nach dem Sieg in Adelboden vor Peking ist natürlich dann klar gewesen, okay, meine Karriere wird weitergehen, was für mich eigentlich schon die größte Erleichterung ist. Und in Peking selber habe ich mir dann ehrlich gesagt alles zutraut. Aber ja, dass es dann wirklich so funktioniert, das ist natürlich ein Wahnsinn gewesen. Für mich speziell die Goldmedaille in der Kombination unglaublich besonders gesehen, weil mein Papa 34 Jahre vor mir genau in der gleichen Disziplin auch schon Olympiasieger war, da ist. Und nach dieser Goldmedaille speziell habe ich so eine Leichtigkeit gehabt. Also ich habe da sicher einen großen Vorteil gehabt gegenüber vielen anderen Athleten, speziell wenn ich zu den Slalom-Spezialisten denke, die da für den einen Bewerber antreten. Da habe ich sicher einen großen Selbstvertrauensvorsprung gehabt, sage ich mal, und habe das dann gut nützen können. Und jetzt rückblickend muss ich sicher auch sagen, dass ich das alles andere als erwartet habe. Also wie gesagt, ich habe darum gekämpft, dass ich überhaupt irgendwie noch eine Berechtigung habe, in der Mannschaft zu sehen, den Sport machen zu dürfen als österreichischer Rennläufer. Und das andere ist dann eigentlich mehr oder weniger ein bisschen explodiert, kann man fast schon sagen.
Also ich muss da ganz kurz nochmal einhaken, wo du es gesagt hast, nach der Kombi ist da alles aufgegangen. Wir waren ja da eben im Olympischen Dorf. Die Schneebedingungen drüben waren sehr, sehr speziell. Es war extrem harter Schnee. Also mir ist vorgekommen wie Beton oder Asphalt. Also ich bin überhaupt nicht in den Schnee reingekommen. Und bei den Einverläufen haben wir natürlich alle anderen Athleten auch gesehen. Ich habe die gesehen und habe mir gedacht, Hund federt runter. Also, das schaut ja richtig locker aus. Und dann sind wir am Abend einmal zusammengesessen, im Österreicher Haus eben, da kommt der Matt her, der Matt Michi. Also anzeige euch, wenn der Strolz so weiterfährt, der gewinkt den Slalom auch noch. Und das will ich nie vergessen, weil du bist da wirklich, wie du auch gesagt hast, du bist da einfach locker gefahren, Du hast da ein perfektes Material gehabt, also von Außenstehenden. Also es hat sich einfach alles so leicht angefühlt. Und ich glaube, der, was die Rennen da angeschaut hat, der hat das auch richtig gesehen und da hat man da voll angemerkt. Und du hast gesagt, du hast die Ski selber hergerichtet. Hast du da beim olympischen Rennen deine Ski auch selber präpariert?
Ja, also die Abfahrtsski nicht. Die habe ich vom Ingo Fink und vom WIF gekriegt. Also Servicemann vom Mottl damals und vom Winz. Die Zusammenarbeit ist wirklich perfekt gesehen mit denen zwei und total unkompliziert. Es ist doch nicht selbstverständlich, dass man als Slalomfahrer ja einfach so Top-Abfahrtsski von Athleten kriegt, die eigentlich selber Medaillen fahren. Also da bin ich bis heute sehr, sehr dankbar, dass das mit dem WIF und mit dem Ingo so reibungslos funktioniert hat, beziehungsweise auch mit dem Winz und mit dem Mottl, weil die Athleten da ja doch auch immer ihr Einverständnis geben müssen. Und im Slalom habe ich es wirklich selber hergerichtet. Ich habe der Stefan Böhler dabei gehabt, der mir geholfen hat mit der Präparierung vor der Siederwange. Er hat mir Ski gewachst und eigentlich das Thema Skipräparation so leicht wie möglich gemacht, aber das Kanten-Setup und das Kanten-Feeler, das habe ich dann selber gemacht.
Bei euch ist es ja bei den Herren sowieso, dass du im Europacup die Ski noch teilweise selber herrichst, glaube ich, soweit ich weiß. Bei den Damen ist es schon, oder im Nachwuchs, im Europacup habt ihr dann Servicemänner, bei den Damen ist es schon im Nachwuchs, dass es Servicemann gibt. Du bist damals schon teilweise Weltcup gefahren, du hast einen Servicemann gehabt, dort bist du aus dem Kader rausgefallen und hast wieder alles selber machen müssen. Glaubst du, dass dir das im Setup Abstimmung auch was gebracht hat, dass du da so viel selber gearbeitet hast, dass du sagst, vielleicht war das der Schritt, was du braucht hast, dass du dich noch mehr mit dem Material auseinandergesetzt hast als davor?
Das ist auf jeden Fall geholfen. Also es ist auf der einen Seite ist ein großer Nachteil gesehen, weil ich natürlich viel Zeit im Skiraum verbracht habe, die ich sonst fürs Konditraining oder einfach für Regeneration verwenden haben können. Aber gleichzeitig ist es ein unheimlicher Vorteil gesehen, weil ich Servicemann und Rennläufe in einer Person gesehen bin. Und es ist in dem Winter eigentlich so gesehen, dass der Servicemann jeden Schwung von mir gespürt hat und mitgefahren ist. Und dementsprechend habe ich wirklich nach jedem Training oder nach jedem Rennen genau ja die Kante und den Ski so machen können, wie mir vorgekommen ist am Hang, okay, so und so wäre es jetzt vielleicht noch ein bisschen besser gegangen oder wäre es noch optimaler gewesen. Und das ist sicher ein riesengroßer Vorteil gewesen. Also speziell, wo ich dann der Böhli an meiner Seite kam, der Stefan Böhler, der mir dann auch ja, viel von der lästigen Arbeit abgenommen hat mit der Logistik beim Material, dass die Ski immer an Ort und Stelle sind, dass das Werkzeug da ist. Also da hat man da dann wirklich im Laufe der Saison sehr viel kräftezehrende Aufgabe abgenommen. Aber ich habe trotzdem immer noch viel Zeit im Skiraum verbringen müssen. Und ja, es ist sicher dann auch zu einem großen Vorteil geworden. Ich habe im Dezember habe ich mit dem Black ja mal über die Situation geredet, dass ich da selber Ski richte. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, ja, also falls ich im Jänner noch Startplätze kriege bei der Renner, dann muss ich mir eh was überlegen, weil mit den vielen Slalomrennen, die man dann hat, dann noch selber Ski richten, das geht gar nicht, da rutscht gar nicht durch, oder? Und ich habe es dann aber, doch gemacht und habe es durchgedruckt und bin dann auch drauf gekommen, dass wenn man etwas muss, dass dann auch wirklich viel geht, wo man sich vorher gar nicht vorstellen kann. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube, es ist sicher auch ein riesengroßer Vorteil gewesen.
Wie ist es jetzt für dich, wenn du das Ganze abgibst? Also in dem Fall fährt dein Servicemann nicht mehr bei jedem Schwung mit. Greifst du dann trotzdem immer wieder ein bisschen drüber, so kantenmäßig, wie gespielt es so, wie ist es? Ist es einfach, das wieder loszulassen? Und jemand anderen die Verantwortung, also eine Riesenverantwortung zu geben?
Das ist eine Riesenverantwortung. Ich glaube, das ist eine von der wichtigsten Beziehungen als Skirennläufer, die man hat. Also das mit dem Service mal, das muss einfach hundertprozentig passen. Ich greife natürlich Ski nach wie vor an, greife die Kante an, aber nicht jetzt aus irgendeinem Kontrollsinn, sondern rein aus dem, außer, dass ich einfach wissen will, wie sich das anfühlt, dass ich wissen will, wie die Kante ja, zu dem Zeitpunkt jetzt einfach hergerichtet ist, dass ich einfach auch das dann am Hang besser einschätzen kann, dass die Kommunikation besser funktioniert, ist das, glaube ich, einfach eine gute Voraussetzung, wenn man sich selber nochmal ein bisschen damit auseinandersetzt. Und am Anfang ist sicher eine Herausforderung gesehen, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt nicht mehr selber, es hat super funktioniert und das macht jetzt jemand anderer. Das war, ist bei mir in dem Fall seit 2 Jahren der Benedikt Dauinger. Ich habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass der Aue hochprofessionell ist, dass er wirklich ja mit Leib und Seele Serviceman ist und sehr präzise und sauber schafft. Und das ist mir einfach sehr wichtig gesehen. Und alles andere, das braucht einfach Zeit. Also ich glaube, dass ich mit dem Aue speziell vergangene Saison einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht habe. Für ihn ist es natürlich auch nicht einfach gesehen. Er hat genau gewusst, dass er jetzt zum Athlet kommt, der eine super Saison gehabt hat und der das alles selber gemacht hat. Und leider Gottes ist unsere erste gemeinsame Saison alles andere als erfolgreich gesehen. Also da habe ich wirklich furchtbar umeinander gemurkst in sportlicher Sicht. Sehr viele Ausfälle und es ist eigentlich weit unter der Erwartung geblieben, das Ganze. Und das ist für ihn natürlich auch richtig schwierig. Man hat mir auch immer wieder in Interviews und auch abseits von den Medien darauf angesprochen, was jetzt da mit Energie los ist und mit dieser Materialabstimmung, ich soll das doch wieder selber machen. Und das ist aber im Prinzip einfach ein Blödsinn, oder? Weil, wie gesagt, da hat der Service mal nichts dafür können, dass das dann nicht so gelaufen ist. Und ja, ist sicher eine große Herausforderung gesehen, dass man ja dieses Erfolgsrezept irgendwie wieder aus der Hand gibt. Aber ich habe ja auch gewusst, dass es auf lange Sicht keine Alternative ist. Und das hat sehr gut funktioniert, wie ich das gemacht habe in dem Jahr. Das hat alles gepasst. Aber wenn ich mir anschaue, wie der Aue so einen Ski präparieren kann, dann sehe ich auch, dass ich einfach nicht die Routine kann und auch nicht die Wiederholung, sage ich mal. Das ist da genau dasselbe wie im, also Skirichter muss man genauso trainieren, das kann man nicht einfach so, oder? Ich habe sicher vieles richtig gemacht, aber ja, so gut, wie es der Aue macht, kann ich es dann auch nicht.
Boah, ich glaube, ich war maßlos überfordert. Wenn ihr da einen Opfer-Ski von mir herrichten müsstet, also ich bin froh, dass ich Gott sei Dank nicht in der Situation war, aber Hut ab, also da ist sicher viel zusammengekommen, auch abseits der Pisten. Du hast schon gesagt, das Jahr drauf, noch die Spiele, ist nicht so gelaufen. Ein Grund war sicher unter anderem, dass für die sich viel verändert hat, medial vom Druck. Wie ist es noch für dich nachher gewesen? Du hast schon gesagt, bei den Interviews bist du oft angesprochen worden aufs Material. War das generell schwierig für dich, nachher mit dem Druck umzugehen, dass du sagst, okay, jetzt habe ich es allen gesagt, ich habe es drauf und jetzt muss ich es beweisen? Oder wie war das für dich?
Ja, also ich muss sagen, dass ich natürlich an mich selber einmal ganz andere Erwartungshaltung hatte wie davor. Und natürlich habe ich auch gemerkt, dass ein ganz anderes Interesse an meiner Person da ist und dementsprechend auch eine Aufmerksamkeit und eine externe Erwartungshaltung. Das ist natürlich massiv anders gesehen. Für mich sind auch sehr viele Aufgaben dazugekommen, die ich noch nicht in dem Umfang und in der Intensität kennt habe, mit Medien, mit Sponsoren, Terminen und so weiter und so fort. Also all die Dinge, die jetzt ihr zwei schon bestens kennt, die sind für mich natürlich neu gesehen. Und die sind für mich in sehr kurzer Zeit sehr massiv dahergekommen. Das ist sicher etwas gesehen, wo ich auch unterschätzt habe. Ich bin natürlich nicht so naiv gesehen und habe mir gedacht, ja, das läuft jetzt alles wie bisher. Aber dass es dann wirklich so viel Zeit und so viel Energie auch in Anspruch nimmt, das habe ich ehrlich gesagt unterschätzt. Und in die Wettkampfsaison gestartet bin ich eigentlich relativ locker, muss ich sagen, und auch, ich würde sagen, sehr selbstbewusst. Ja, und es sind dann, glaube ich, ein paar Sachen zusammengekommen. Was ich dann einfach nicht gut gemacht habe, ist, dass ich lange Zeit zu offensiv gefahren bin. Ich habe es dann ja, ich habe gewusst, okay, ich kann eigentlich vorne mitfahren und habe nach der ersten Ausfälle immer noch versucht, zum am allerletzten Limit fahren, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist, aber es waren dann auch bei ein paar Rennen die Schneeverhältnisse recht schwierig, sage ich mal, weil die Piste ja stark Nachlauf hat und für die Pistenverhältnisse und die Ausgangssituation, die ich dann hatte, ist das einfach zu viel Risiko und Risiko gesehen und da habe ich mich dann einfach selber in eine blöde Situation manövriert und wo dann der vierte Ausfall in Serie da war, hat es natürlich im Kopf auch angefangen und der Strudel, der hat mich dann eigentlich ziemlich tief angezogen, muss ich sagen. Also ich habe dann wirklich extreme Probleme gehabt, dass ich mich richtig fokussieren kann. Ich habe zwar gewusst, was ich zum Tour habe, ich habe auch genau gewusst, was meinen Schwung schnell und stabil macht, aber ich habe es nicht mehr geschafft, das mit dem nötigen Fokus zum in Angriff nehmen. Also ich habe entweder viel zu verbissen dran denkt oder ja, wenn ich es ein bisschen lockerer versucht habe, bin ich dann mit der Gedanken wieder abgeschweift. Und das ist dann natürlich zunehmend schwieriger geworden und irgendwann hapert es dann auch an der Selbstverständlichkeit und am Selbstvertrauen natürlich.
Du hast dich dann großartig zurückgekämpft und hast dann in der letzten Saison, wie man so schön sagt, einen Anschluss wieder gefunden. Du hast dann richtig gut performt, vor allem am Ende der Saison hin. Hätten noch ein paar Rennen weitergehen können, glaube ich, für dich. Wie bist du aus dem, oder was glaubst du, wie du dich aus dem Strudel raus manövriert hast? Waren es die Coaches? Hast du dir Mentaltraining geholt? Das ist immer ein bisschen ein Tabuthema, ich weiß. Oder was glaubst du, dass dir dann am Ende geholfen hat? Ich habe ab und zu so ein Ding gehabt mit, ja, jetzt ist eh schon wurscht, fahr einfach. Es ist eh schon scheißegal, weil wenn es jetzt nicht aufgeht, dann ist es fertig, dann ist es jetzt heimgekramt.
Ja, es sind sehr viele Dinge gesehen, glaube ich. Also ich habe auch nach der WM in Méribel-Courchevel einmal überlegt, okay, was tue ich jetzt? Ich habe da nämlich gezwungenermaßen, weil ich mich für einen Slalom nicht aufstellen haben können, Zeit gehabt. Und der Vorschlag von der Betreuer ist dann eigentlich der gewesen, dass ich jetzt einmal komplett weggegangen vom Schnee und von der Ski und einmal etwas anderes tue. Und dann habe ich mir das so durch den Kopf geholt und habe mir gedacht, na, also wenn ich jetzt mehr oder weniger daheim bin und nicht an dem Problem schaffen kann, dann drehe ich durch. Und ich habe dann versucht, über Europacup-Rennen mich Schritt für Schritt wieder ein bisschen nach vorne zu kämpfen, in dem Sinn, dass ich einfach wieder ein gutes Gefühl finde. Und ich bin auch bei der ersten Europacup-Rennen, die ich da gefahren bin, bin ich so vor der Rolle gesehen, beim einen Rennen habe ich mich sogar verfahren. Also ich bin in eine Haarnadel gefahren und habe gemeint, das ist eine Vertikale und bin dann dementsprechend falsch gefahren. Also ich bin wirklich komplett nebst der Spur gesehen und habe aber ja trotzdem die Rennen dann genützt, dass ich mich auf ganz hundseinfache Sachen konzentriere und die auch immer Wettkampfszenario einfach durchspiele und das Ganze hat mir dann wieder ein bisschen Sicherheit gegeben, dass ich ein Gefühl finde und sie haben gewusst, dass ich noch eine Chance habe, gute Fisspunkte zu machen, vor allem in am Lake Tahoe, beim letzten Weltcup-Slalom vor dem Finale. Das Problem, das ich damals nämlich hatte, war eine drohende hohe Startnummer, weil ich wirklich gar nichts zusammengekriegt habe im Weltcup. Und ich habe es dann bei dem letzten Rennen noch irgendwie hingekriegt, dass ich ja gute Fisspunkte mache und dass ich eine gute Ausgangssituation sichere. Das ist schon mal sicher eine große Voraussetzung gesehen, dass ich die Startnummer retten haben können. Und nach der Saison natürlich sehr viel Analyse, gemeinsam mit der Trainer, ich aber auch für mich selber. Ich muss sagen, wir haben wirklich ein richtiger gutes Betreuerteam um mich herum. Also speziell unser Trainerteam ist extrem gut aufgestellt. Vom Platte angefangen, über den Pauli bis zum Momo und zum Kreuzi haben wir wirklich sehr, sehr gute Leute. Und der Momo und der Kreuzi im Speziellen, die kenne ich schon länger. Die kennen mich sehr gut, ich kenne sie sehr gut. Und so haben wir es dann eigentlich geschafft, dass wir eine klare Richtung definieren und wo man einfach Schritt für Schritt einen Plan durchboxt, sage ich jetzt einmal, komme was wolle. Und das Ganze habe ich auch in Begleitung mit meinem Mentaltrainer gemacht. Also ich arbeite schon länger mit einem Sportpsychologen zusammen. Und das hat man eigentlich bis jetzt immer nur gut da. Du hast gerade gesagt, Schmiede, dass es ein Tabuthema ist. Es ist eigentlich unheimlich schade, weil ich glaube, ja, jeder weiß, wie wichtig das Thema Kopf ist, wenn man Top-Leistungen bringen will und muss. Ja, wir sind alle auf einem guten Niveau, was das Material betrifft, was das Konditionelle betrifft und was die Skitechnik betrifft. Also ich glaube, dass da alles sehr, sehr ausgereizt ist, aber speziell in diesem sportpsychologischen Bereich ist sehr, sehr viel zum Holen. Und ja, ich denke, die Kombination hat es mir dann möglich gemacht, dass ich dann wieder in die Top-Gruppe gekommen bin.
Du hast vor allem das Team angesprochen. Da gehören, glaube ich, auch die ganzen Slalom-Burschen dazu. Also ich glaube, es hat so eine richtig coole Truppe. Schmiede, was mir auffällt, wir haben jetzt fast alle Slalom-Minis benannt. Ein Blackie haben wir gehabt, ein Ferli, jetzt du, Strolzi. Und was mir extrem auffällt, ihr seid alle grundverschieden. Glaubst du, macht das Eichergruppen so aus, weil ihr kennt, also für mich als außenstehende Person, es kennt alle richtig als lässige Partie, die was alle wissen, was sie wollen, aber jeder geht einen eigenen Weg, aber es hat trotzdem ein cooles Team. Magst du auch noch kurz ein bisschen was erzählen über euch, weil wenn du den Fälle ausschaust oder die, es hat ja alle miteinander, ja, wie Hund und Katz.
Ja, also das ist richtig, wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ich glaube, der Manu ist sowieso total einzigartig. Er ist so ein bisschen der bunte Vogel bei uns in der Gruppe. Und ja, auch die anderen, der Blackie, der Michi, der Adi, der Ötzi und jetzt auch seit der Saison der Brandy, wir sind wirklich alle sehr, sehr unterschiedlich und trotzdem haben wir eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft. Ich glaube, das ist auch eine ganz große Stärke für uns. Wir haben wirklich brutal eine schöne Zeit miteinander, wenn wir unterwegs sind, wenn wir am Trainieren sind. Wir haben eine brutale Gaudi, also es ist echt extrem lustig, wenn wir, ja, wenn wir auf Trainingslager sind, wenn wir auf Renner sind, was das Ganze natürlich ja, sehr schön macht. Und das ist auch etwas gesehen. Also ich bin noch nicht so lange in der Trainingsgruppe. Das hat dann erst mit den Erfolgen in Peking dann funktioniert, dass ich der Mannschaft dabei bin. Aber natürlich bin ich auch davor schon sehr, sehr lange Zeit mit den Burschen unterwegs gesehen, im Europacup, im Nachwuchs und auch bei der Weltcuprenner. Und eine Sache habe ich auch gelernt in der Zeit, in der ich nicht mehr im Kader bin. Und zwar, dass das einfach brutal viel wert ist, also ein Teamgefüge und auch diesen Wert, den man von Teamkollegen mitkriegt, ohne dass man es merkt. Ich habe mich dort nämlich in der Zeit wirklich sehr viel mit meinem Karriereende auch auseinandergesetzt, weil das ja auch sehr realistisch gesehen ist, dass es ja nicht mehr weitergeht. Und wenn man sich dann so mit dem Ende auseinandersetzt, dann merkt man wirklich, was einem wirklich wichtig ist an dem ganzen Sport. Und in erster Linie habe ich gemerkt, dass mir einfach der Sport an sich am Herz liegt und jetzt gar nicht so dieser ganz große Erfolg. Und in zweiter Linie ist das auch die Zeit gesehen, die man mit den ganzen Typen über die Jahre verbringt. das ist, also ich bin überzeugt, dass das etwas ist, wo wirklich das Leben lang dann übrig bleibt, dass man sich genau an die Momente erinnert, wo man miteinander irgendeinen Blödsinn macht oder irgendetwas überhaupt nicht funktioniert, wo man dann im Nachhinein aber drüber lachen kann. Und wie ich vorher schon angesprochen habe, wir haben ein sehr gutes Teamgefüge, obwohl wir sehr unterschiedlich sind. Es ist ein hohes Maß an Respekt da untereinander. Also jeder respektiert der andere für seine Leistungen und für das, was er schon erreicht hat. Wir sind ja doch, ich traue mir das jetzt sagen, eine recht erfolgreiche Trainingsgruppe mit vielen Medaillen und Weltcup Podestplätzen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso es so gut funktioniert, weil einfach das Teamgefüge einfach passt.
Nachdem ihr euch alle so gut kennt, könnten wir mal ein paar so Sachen hinterfragen. Wer ist bei euch der beste Koch? Weil in Chile muss man manchmal selber kochen.
Der beste Koch. Ja, der Manu ist sicher ein guter Koch. Das ist unser Fischexperte, würde ich sagen. Wenn es irgendwo einmal im Hotel oder so einen Fisch zum Besteller gibt, den ich nicht kenne, dann frage ich auch immer der Manu, wie der ist. Und der Manu hat dann auch immer eine sehr, sehr gute Beratung für mich, was ich am besten bestellen soll und was nicht. Also ich würde sagen, der Feli ist sicher ein guter Koch. Der Brandy schätze ich da auch sehr hoch ein, weil er sich sehr stark mit der Ernährung auseinandersetzt und weil seine Mama ja mal ein Kochbuch geschrieben hat. Also ich würde sagen, die zwei, wenn man der Brandy und der Manu im Zimmer hat oder im Apartment, dann ist man schon ganz gut aufgestellt.
Und wie schaut es bei dir selber aus?
Boah, also laut meiner Freundin, der Sabrina, koche ich ganz gut. Aber ja, ich tue es nicht sehr oft. Und es macht auch Spaß, ab und zu mal ein bisschen etwas kochen. Aber ja, einmal haben wir ein Erlebnis gehabt, wo ich eine Zwiebel super gemacht habe. Und ja, schon Mordshunger. Und dann hocke ich mit der Sabrina am Tisch und fange an essen. Und ich habe schon, mir hat es total gut geschmeckt, ich habe voll reingekaut in die Zwiebelsuppe. Und habe schon die erste Schüssel fertig und dann bemerke ich auf einmal, dass sie ja eigentlich so gut wie nichts gegessen hatten. Und dann sage ich, ja, schmeckt es da nicht? Und dann hat sie sich zuerst gar nicht sehr getraut, dass es furchtbar schmeckt. Und hat gesagt, nein, sie hat nur nicht so einen Hunger und die Suppe ist so heiß und so. Und irgendwann habe ich dann aber schon gemerkt, dass es nicht mit dem Hunger und mit der Temperatur zum Tun hat, sondern dass einfach die Suppe total verwürzt war.
Upsi.
Also ich würde sagen, relativ gut.
Wenigstens war es nicht so, dass sie gesagt hat, Schatzi, ich habe eigentlich eine Zwiebelallergie oder so irgendwas, weil das wäre richtig schade gewesen. Ja. Wer ist der Party-Tiger bei euch?
Ich bin jetzt, glaube ich, nicht so der Party-Tiger. Ich muss sagen, dass die Party, die wir nach Manus Kugel in Saalbach noch hatten, die ist wirklich sehr, sehr gut gesehen. Da habe ich schon gesehen zu der anderen. Also allein aus dem Grund müsste man eigentlich schauen, dass wir jetzt ja einen Kugelgewinner in der Mannschaft haben, weil die Party wirklich richtig, richtig gut gesehen ist. Aber ja, also auch den Titel muss ich ganz klar am Feli zuschreiben. Er ist sicher unser Partykönig. Ich glaube, dass wir da alle ja ganz lustig sehen können und ein bisschen Gas geben können. Halt jeder ein bisschen auf seine Art und Weise. Aber ja, die ganz wenigen Male, wo man dann einmal miteinander fortgeht, die sind auch immer sehr lustig. Und ja, ich glaube, da müssen wir aber am Feli ganz klar den Titel zuschreiben.
Du, jetzt bin ich aber neugierig geworden. Wir sind ja bei was dahinter steckt und das wollen wir jetzt wirklich wissen. Es hat sie alle fesche Burm und alle wahrscheinlich sehr, kommt's gut an. Wer hat die meisten Groupies?
Die meisten Groupies? Ja, wir sind ja alle fix vergeben.
Oh.
Wir haben zwei Familien. Na, Blödsinn, der Blackie nicht.
Okay.
Bis auf den Black ist immer alle fix vergehen. Also wir haben zwei Familienväter in der Gruppe, mit Michi und mit dem Manu. Der Adi ist mittlerweile auch schon verheiratet. Wer hat die meisten Groupies?
Dann sagen wir jetzt der Blacky, weil dann sind alle aus dem Schneider.
Ziemlich sicher der Blacky, ja. Das ist ein guter Kompromiss. Ja. Ich habe ja mal gehört, anscheinend, das ist jetzt aber nur eine anscheinend Geschichte, gell? Anscheinend hat man mal bei der Damenmannschaft darüber gerätselt, welches jetzt der attraktivste im ÖSV-Herrenkader ist. Und was mir dazu angekommen ist, ist, dass der Stefan Brennsteiner bei euch Damen sehr, sehr viele Pluspunkte gesammelt hat da bei dieser Diskussion. Also der Brandy scheint hoch im Kurs, was das betrifft. Aber ich auch schon Familienvater.
Ich so nicht diskutiert haben wir über alle, es ist eh klar.
Du, Schmiedi, wie können wir
das auch? Wir haben uns gestern alle gut ausgeschaut. Ja, gibt's
genau, ihr seid alle fest.
Ja, vielen Dank für die Blumen.
Gott sei Dank sind einige verheiratet und vergeben, sonst hätten wir echt ein Problem gehabt. So hat sich das alles fast selber erledigt. Hast du mal irgendeine coole Post gekriegt, wo man sagt, eine Fan-Nachricht? Also gibt es auch nicht, der Max Franz hat einmal unglaublich Nachricht gekriegt mit, wie hat die geschrieben? Sie ist sein Schicksalsschatz.
Oh.
Und das war ein bisschen strange. Und das war, nachdem er 2017 die Bronzemedaille gekriegt hat, ist bei dir auch sowas ins Haus geflattert nach den Medaillen?
Also Schicksalsschatz bin ich jetzt offiziell noch keiner, aber ich habe eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, also wirklich ein Hardcore-Fan, der auf jeden Post reagiert, auf jede Story, auf jeden Mund mehr, den ich mache. Da habe ich von einer Dame aus, ich glaube, sie ist aus Ungarn, habe ich ja schon zig Briefe gekriegt und auch so selber gemachte Collagen und Glitzerbilder mit Herzle und Schokoladen und Duftbäumchen. Und also da, ja, da habe ich einen Strolzi Ultra, würde ich mal sagen, in Ungarn. Das ist bis jetzt so das Lustigste, was ich gekriegt habe. Also speziell meine Schwester amüsiert sich immer sehr über die über die Pakete, die ich von dieser netten Dame kriege. Und ja, das ist immer ganz lustig gesehen.
Conny, was hast du eigentlich so gekriegt in die Richtung, jetzt nach der Kugel? Erzähl einmal.
Ich schweige.
Das heißt, was dahinter steckt, der Podcast, außer jetzt damit?
Also, ja, wie der Strolzi schon gesagt hat und wie es du warst, also es kämen schon komische Sachen. Einmal, dass sie, keine Ahnung, ja, meine brauchten Skisocken zurückschicken soll und so Scherze, also es sind schon ein paar Highlights dabei.
Okay, ja, es gibt nichts, was nicht gibt. Boah, die Zeit vergeht irrsinnig schnell mit dir. Du hast uns schon so viel erzählt. Kann man zu einer ganz einer wichtigen Frage. Wenn du hörst die Steiermark, an was musst du denken? Was verbindest du mit der Steiermark?
Boah, das ist eine gute Frage. Mit der Steiermark verbinde ich sehr viele schöne Kindheitserinnerungen. Wir sind früher immer mit der Familie in der Steiermark im Urlaub gesehen, in der Therme Leupersdorf. Das ist eigentlich das Erste, wo mir in den Sinn kommt. Dann natürlich Schladming, ganz klar als Slalomfahrer, ist das jedes Jahr ein riesengroßes Highlight und eins von den schönsten Rennen. Und
na, jetzt schau am Bildschirm uns zwei schönen Mädels an.
Ja, das natürlich auch. Das ist ja sowieso klar. Das ist ja klar, dass die Steiermark für ihre schönen Frauen bekannt ist, da müssen wir gar nicht reden. Kürbiskernöl, muss ich ehrlich sagen, mag ich brutal gerne. Und es gibt natürlich kein besseres Kernöl, als wäre das Steirische. Das ist, steht außer Frage.
Jetzt hast du einen Pluspunkt.
Conny, was hast du ihm versprochen, dass er das sagt?
Pluspunkt, sehr gut.
Kriegst du mal eine Kerne. Nein, in Chile kommt es vorbei und heuer nehme ich wieder eine Kerneflasche mit und dann kommst du mal vorbei zum Essen, wenn es euch nicht kochen freut.
Ja, passt, sehr gut.
Freude nicht zu früher. Sie hat die letzten 3 Jahre immer gesagt, sie nimmt ein paar Kernel mit und dann hat sie genau einmal, ein paar 7 Mal wohin fliegen, haben sie mitgehabt. Also, wenn sie sich auf Nummer sicher gehen will, boxt selber an sein.
Ja, gut zum Wissen.
Ich bemühe mich. Rede mal ein bisschen vorarlbergerisch, das darf mich jetzt interessieren. Und nicht immer so schön.
Ja, ich versuche eh schon ein paar gut im Dialekt reden. Was möchtest du gerne hören?
Ja, da gibt's aber keine Ahnung. Wenn alle hören, du bist aus Österreich, dann musst auch Katzelschwarf sagen. Gibt's irgendwas auf Vorarlbergerisch, was kein Mensch versteht, was da so in Dialekt so eine Phrase einfällt?
Das ist jetzt gar nicht so einfach eigentlich. Ich meine, in Vorarlberg ist so der Klassiker, der Gardalala.
Da hast du uns schon getroffen, also mich zumindest.
Das ist voll arg, das habe ich gerade bei E3 das letzte Mal gehört, aber ich habe schon wieder vergessen, was es ist.
Ja, der Gardalala ist, das ist jetzt richtig sage, der Elternschlafzimmer, Fensterladenhalter, so ungefähr.
Das kann man nicht einmal schreiben, glaube ich.
Also das ist so, glaube ich, so der...
Da gibt's ja sowas, ich muss Füdli aufs Hüdli oder so irgendwie, oder?
Was gibt's da?
Ich muss Füdli aufs Hüdli, oder? Also ist nicht immer schnell aufs Klo?
Das habe ich jetzt noch nie gehört, siehst
du? Conny, wo bist denn du unterwegs?
Ja, ich bin international, das weißt du eh schon, Schmidi.
Solo Domingo.
Aber jetzt kommen wir wirklich zum Wichtigsten. Entweder oder. Bist du bereit?
Entweder oder bin ich normal ganz furchtbar, aber ja, probieren wir es einmal.
Wir betonen nochmal entweder oder. Nicht beides, nicht keines, nicht. Ich würde es nur nochmal sagen, es ist manchmal nicht so angekommen.
Was anders geht auch nicht in dem Fall.
Das ist richtig.
Meer oder Berg?
Berg.
Pizza oder Pasta?
Das ist schon das erste Mal schwierig. Pasta.
Grünen Salat mit oder ohne Kernel?
Mit Kernel.
Jetzt muss ich der Conny die Frage klauen, weil sie einfach so gut ist. Eisige, harte Rennpiste oder Powderschnee?
Das wird sich sicher dann irgendwann einmal ändern, aber noch eisige, harte Rennpiste.
Slalomski oder Abfahrer?
Slalomski. Aber es macht halt immer also so viel Spaß. Das ist ja das Problem, das ich habe.
Disziplinenkugel oder Weltmeister?
Disziplinenkugel.
Bier oder Wein?
Bier.
Naja, irgendwo bist du sehr entschlossen gewesen, bist du deppert. Jetzt kommt die wichtigste Frage der Wichtigsten an. Da gibt es einen Punkt zu vergeben, also du kannst es nur falsch machen. Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
Ohne Butter.
Olle, ich glaube, ich bin Sieger. Ich glaube, jetzt habe ich die meisten Stimmen.
Geschmacksverwirrungen.
Ja, die Angie hat gar keine Butter genommen, oder? Die Miriam hat keine Butter genommen. Der Asso isst auch kein Nutella.
Ja. Also kein Nutella essen ist gleich wie Nutella ohne Butter essen.
Stimmt, das ist wie bei der WM, dass eigentlich Torschützenkönig die Eigentore waren. Gibt's noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst?
Was ich den Hörerinnen und Hörern mitgeben will? Ja, dass sie weiterhin euren Podcast hören sollen, weil es wirklich sehr interessant ist. Ich habe gerade heute beim Aufwärmen eure Folge mit dem Asso gehört. Vor allem das habe ich jetzt auch interessant gefunden, dass da auch Trainer einmal zum Hören sind, und ich habe auch vorher Conny's Story gesehen, dass auch eine Physiotherapeutin jetzt bald einmal zu Wort kommt, beziehungsweise Marga sogar, oder in dem Fall, ja, also mit unserem Aufzeichnungstag heute ist denn Marga. Ja, das möchte ich Ihnen mitgeben. Fleißig, was dahinter steckt, Hörer, Leute. Coole Sache für euch zwei, dass ihr euch die Zeit nehmen und das machen. Wie gesagt, es freut mich auch, dass ich heute auch bei euch sehen dürfen. Und ich glaube, es ist immer ganz cool, wenn man mit Gleichgesinnten reden kann, wenn man mit Kolleginnen ein bisschen plaudern kann. Und ja, ist sicher eine coole Sache, die hoffentlich in Zukunft noch gut läuft für euch.
Vielen, vielen Dank, ja.
Ich wurde nicht bezahlt für das Geld.
Du wirst.
Mit Kernel, gibst du, die Conny hat dich mit Kernel bezahlt, dass du da was sagst und so. Hundertprozentig.
Das machen wir dann noch und aus, gell? Das brauchen wir jetzt nicht besprechen, das können wir dann besprechen. Na, ganz, ganz ernst, vielen, vielen Dank auch für deine offenen Worte. Ich glaube, das sieht man immer wieder, wenn es läuft. Da ist jeder da, aber die wichtigen Leute, wie du auch gesagt hast, sind auch für die da gewesen, wie es nicht so gegangen ist, und auch für deine offenen Worte, weil ich glaube, es trifft jeden einmal die gewisse Situation im Leben, wo es nicht so läuft, und da ist man immer froh, wenn man rauskommt selber, wenn man wen hat, der was an hilft, und sind alles so Sachen, da wo man wirklich stolz sein drauf kann, und ich glaube, du kannst auf deine letzten Jahre, nicht nur auf deine Erfolge, sondern auf dich als Mensch sehr, sehr stolz drauf sein, und vielen, vielen Dank, dass du bei uns dabei warst. War echt cool. Wie du schon gesagt hast, auch mit Kollegen, und ja, jetzt haben wir echt schon viele Leute durch, Schmiede. Also die Sommerstaffel war richtig lässig, alle möglichen Perspektiven zu hören. Und Ja, wir sehen uns in Chile.
Ich schicke euch dann ein Foto vom Strand. Na, danke für die Zeit. Eins möchte ich noch klären. Ist der Spitzname Strolzi oder Johannes oder Johnny oder wie sagen sie eigentlich alle zu dir?
Also eigentlich Strolzi. Daheim bin ich zwar fast nirgends der Strolzi, aber im Skisport bin ich der Strolzi. Daheim bin ich eigentlich der Hannes.
Wie läuft's beim Heim? Wie geht's im Traktor?
Sehr, sehr gut. Danke der Nachfrage. Es ist natürlich Anfang Sommer, wie fast überall, ein bisschen zäh gesehen mit dem vielen Regenwetter. Aber ja, der erste Schnitt ist dann, ich würde mal sagen, genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Es ist nicht allzu alt geworden und ist dann sehr, sehr gut gegangen. Meinem Unitrack geht es sehr gut. Jetzt hat ja, schon ein paar Stunden auf dem Buckel, aber ist wirklich ein Genuss mit dem Gerät zum Schaffen. Ja, und wir haben jetzt vorige Woche mit dem zweiten Schnitt angefangen. Wir sind jetzt auf 1500 Meter, darum sind wir da immer ein bisschen hinternach mit dem Ganzen, aber ist bis jetzt sehr gut gelaufen. Bei dir hoffentlich auch, oder?
Ja, voll. Passt gut. Schmiede, jetzt kannst du wieder weiter sagen. Jetzt weiß ich wirklich alles. Jetzt bin ich fertig.
Ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe einen frischen Haarschnitt, das ist der einzige Schnitt, was ich da. Ich bin leider kein Bauer, so wie es war. Danke, der war super letzte Woche. Also, ihr seht es mit Jana, da haben sieht mich keiner. Nachdem du unseren Podcast schon einmal gehört hast, hoffe ich, dass du ihn auch bis zu Ende gehört hast. Und wir verabschieden uns und du darfst den Versuch starten. So zu verabschieden, wie wir uns verabschieden.
Jetzt muss ich überlegen, was von den drei Wörtern mehr als erstes kommt. Also ich soll jetzt anfangen mit der ganzen Geschichte, oder wie?
Du kannst alles auch sagen.
Ja, ich glaube, es fängt mit Bussi an.
Tschüss. Sag mit Tschüss an. Tschüss.
Okay.
Jetzt kommst du.
Jetzt kommt Bussi in dem Fall.
Und ich bin das Papa.
Wir brauchen ein Video, wir brauchen Videoaufnahmen. Ich halte das nicht aus in Zukunft, das ist so witzig.
Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.